Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Oh, ihr werdet jetzt zuhören. Er ist nicht der Messias. Er ist nichts weiter als ein unartiger Bille. Und jetzt verpisst euch.
Wer bist du?
Ich bin seine Mutter, nichts weiter.
Terry Jones war im Monty Python-Film Das Leben des Brian die Mutter des angeblichen Messias. Eine von vielen berühmten Szenen daraus, eine von vielen berühmten Szenen mit Terry Jones haben wir gerade gehört. Als Teaser auf den Nachruf, den wir gegen Ende der Sendung spielen wollen. Denn der englische Komiker ist heute gestorben, rührend gewürdigt von seinen Monty Python-Kollegen. Vorher geht es in den Informationen am Abend um die drohende Pandemie durch das Coronavirus aus China, um das Weltwirtschaftsforum in Davos, den Kohlestreit in Berlin und das Online-Glücksspiel, das bald offiziell erlaubt werden soll in Deutschland. Das und mehr bis 18.40 Uhr mit Christine Heuer im Studio, danach im Hintergrund Geopolitik im Mittelmeer, der griechisch-türkische Streit ums Gas. An SARS starben Anfang der 2000er Jahre weltweit 800 Menschen. Droht nun mit dem Coronavirus eine neue Pandemie? Die Angst davor wächst. Halbtäglich werden mehr Infizierte registriert, aktuell rund 500, zuletzt auch in den USA. Das Virus hat es also aus Asien bereits auf einen anderen Kontinent geschafft. 17 Menschen sind bereits an der neuen Krankheit gestorben. Und vor allem wird das Virus auch von Mensch zu Mensch übertragen. In Genf berät zur Stunde die Weltgesundheitsorganisation auf einer Krisensitzung. Dietrich Karl-Meurer berichtet.
Bei der Weltgesundheitsorganisation WHO berät heute ein Gremium von 16 Experten und weiteren Fachleuten darüber, welche Gefahr von der neuartigen Lungenkrankheit ausgeht und wie ihre Ausbreitung am besten gestoppt werden kann. Es geht um die Frage, ob die WHO das Virus zur globalen Gesundheitskrise erklärt, so WHO-Sprecher Tarik Jasavirich gestern in Genf. Wir werden einerseits entscheiden, ob es sich um einen internationalen Gesundheitsnotstand handelt. In diesem Fall würde der Notfallausschuss eine vorläufige Empfehlung aussprechen. Aber in jedem Fall wird der Ausschuss Ratschläge für die öffentliche Gesundheit erteilen. Dies kann auch für Reisen gelten. Zum jetzigen Zeitpunkt allerdings sehen wir keinen Grund, Reise- oder Handelsbeschränkungen zu erlassen. Mit einem internationalen Gesundheitsnotstand verbinden sich schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung von Krankheiten, etwa Grenzkontrollen. Die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation soll am Abend in Genf mitgeteilt werden. Erst im Dezember wurde der zur Familie der Coronaviren gehörende Krankheitserreger entdeckt, in der zentralchinesischen Metropole Wuhan. Seitdem breitet sich die Lungenkrankheit immer weiter aus. Die Zahl der Fälle in China ist zuletzt sprunghaft angestiegen. Das Virus kann Husten, Fieber, Atembeschwerden, aber auch Lungenentzündungen auslösen. Es wurde den Gesundheitsexperten zufolge zunächst von Wildtieren, die auf einem Markt in Wuhan illegal verkauft wurden, auf Menschen übertragen. Mittlerweile gibt es aber Anzeichen dafür, dass der Erreger auch von Mensch zu Mensch weitergegeben werden kann, über die Atemwege. Auch könne das Virus mutieren, sich also verändern. Mit verschiedenen Maßnahmen wollen die chinesischen Gesundheitsbehörden die weitere Ausbreitung stoppen. Li Bin, der stellvertretende Direktor der chinesischen Gesundheitskommission, sagte: Erstens sollen die Menschen, die aus Wuhan ausreisen, verstärkt kontrolliert werden. An Flughäfen, Bahnhöfen und Fernbusstationen wird die Körpertemperatur gemessen, um die Personen zu ermitteln, die möglicherweise Fieber haben. Auch wurden bereits mehr als 2000 Personen, die Kontakt zu Erkrankten hatten, isoliert. Nicht nur in China beunruhigt das neuartige Virus die Menschen. Gemeldet wurde auch je eine Infektion aus Taiwan und auch aus den USA und damit erstmals von einem anderen Kontinent. Zuvor war bereits über Erkrankungen in Thailand, Japan und Südkorea berichtet worden.
Dietrich Karl-Meurer aus Genf. Tut sich was im Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union? Und wenn ja, ist es dann eher etwas Gutes oder Schlechtes? Um diese Fragen ging es heute beim Weltwirtschaftsforum vor allem. US-Präsident Donald Trump hat sich geäußert und für die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Michael Watzke ist für uns in Davos. Was, Herr Watzke, haben die beiden gesagt und was kann man daraus schließen?
Also Donald Trump hat die EU schwer beschimpft. Er hat der EU bei mehreren Dingen in Sachen Handel, aber auch bei der Frage der Hilfszahlungen in der Ukraine Schmarotzertum vorgeworfen. Er hatte die EU-Sucker genannt, die die USA aussaugen würden, ausnutzen würden. Also das waren harte Worte. Ursula von der Leyen hat danach noch mal reagiert und sie hat das in ihrer Art sehr vorsichtig abgefangen. Sie hat Trump nicht persönlich erwähnt und hat gesagt, wir müssen gemeinsam nach Lösungen suchen. Wenn es ein Thema für Ursula von der Leyen hier in Davos im Jahr 2020 gab, dann war es Gemeinsamkeit. Das hat sie auch in ihrem Auftritt heute Mittag gesagt.
You can either move forward at the exclusion of others, building on a narrative us versus them, or you can take an inclusive approach. Cooperate with your neighbors, bring to the table all the scientists from all over the world to create new markets and sustainable jobs.
Also egal, ob in Sachen Klima, in Sachen Green Deal, den Ursula von der Leyen plant, oder in Sachen Handel, sie wirbt für gemeinsame Lösungen. Und man hat wirklich, das ist eines dieser Dinge, die man in Davos spüren konnte bei jeder Veranstaltung, wie weit sich USA und EU mittlerweile entfernt haben. Das hätte ich vor 3-4 Jahren nicht für möglich gehalten. Hier in Davos ist das deutlich geworden und es ist erschreckend. Und ich habe tatsächlich mit vielen Wirtschaftsfachleuten hier gesprochen, die das genauso erschreckt.
Von der Leyen hat in ihrer Rede heute vor dem Weltwirtschaftsforum auch noch einmal für ihren Green Deal geworben. Worauf hat sie dabei den Schwerpunkt gelegt?
Auf die Chancen, auf den Optimismus dabei. Denn Donald Trump hatte ja gestern in seiner Rede gesagt, man solle nicht den Klimaapokalyptikern glauben, sondern optimistisch bleiben. Aber die Rede kam nicht optimistisch rüber hier. Ursula von der Leyen hat heute ihre Verantwortung und die Verantwortung der EU bekannt, 2050 als erster Kontinent der Welt klimaneutral zu sein. Sie hat nicht so sehr auf die Kosten abgezielt, sondern auf die Chancen, auf die Business-Ideen. Das war ihr großes Ziel heute.
Wie letztes Jahr ist auch dieses Jahr Greta Thunberg in Davos dabei. Gestern fand zwischen ihr und Donald Trump ja so eine Art Fernduell statt. Heute kritisieren viele Kommentatoren Trump für seine Rede. Manche schreiben aber auch, Greta-Stern sei im Sinken begriffen. Ist da was dran nach Ihren Beobachtungen in Davos?
Ja, dafür gibt es schon Hinweise. Sie wirkte sehr zerbrechlich hier in Davos auf dem Podium. Sie ist heute nochmal aufgetreten zusammen mit Prinz Charles, wieder in diesem Hoodie, den sie gestern auch anhatte. Sie hat tatsächlich manchmal Schwierigkeiten gehabt, war mein Eindruck, mit diesem großen Druck und mit dieser unglaublichen Aufmerksamkeit umzugehen, der auf ihr lastet. Und sie hat natürlich immer wieder das gesagt, was sie eigentlich seit einem Jahr sagt, nämlich:
Pretty much nothing has been done since the global emissions of CO2 has not reduced. We are all fighting for the environment and the climate, and if you see it from that aspect, what has concretely been done, then basically nothing.
Also nichts ist passiert. Das kommt bei vielen Wirtschaftsvertretern nicht gut an. Aber ich habe auch kritische Stimmen aus dem Lager der Klimaaktivisten gehört. Ich habe zum Beispiel mit Silva Lieberherr gesprochen, einer Klimaaktivistin aus Zürich, die über Gretas Auftritt hier gesagt hat.
Ich kritisiere nicht, dass Greta dahin geht, weil sie, wie sie es immer macht, klar sagt, was Sache ist und sich da überhaupt nicht anpasst. Aber ich glaube nicht, dass das WEF zuhören will, sondern ich glaube, sie wollen demonstrieren, ja, wir tun ja was.
Klaus Schwab, der WEF-Gründer, hat viele junge Leute hier eingeladen. Auch das war ein Move, mit dem er zeigen wollte, es gibt nicht nur Greta. Gretas Stern ist vor einem Jahr hier aufgegangen, als sie mit dem Zug ankam. Als noch wenige sie kannten. Jetzt ist tatsächlich ein Gefühl entstanden von, da sind zwei Extremisten. Ein Donald Trump, der alles abstreitet, und eine Klimaextremistin, die glaubt, es passiert gar nichts und wir sind dem Untergang geweiht. Also es kann sein, dass Davos 2020 irgendwann mal betrachtet wird als der Moment, in dem Gretas Stern tatsächlich im Sinken begriffen war.
Michael Watzke mit Beobachtungen live aus Davos. Für die mitunter schlechte Leitung bitten wir um Entschuldigung. Mit den Kohleländern und der Energiebranche hat sich die Bundesregierung nach nicht ganz leichten Verhandlungen geeinigt. Doch was dabei beschlossen wurde zum Kohleausstieg, das hat die Klimaschützer in der Kohlekommission auf die Barrikaden getrieben. Ihnen kommt der Klimaschutz zu kurz. Doch Kritik gibt es auch von der anderen Seite, von der Industrie. Theo Geers über den neuen Kohlestreit in Berlin.
Unzufrieden mit dem Kohleausstiegsplan ist die deutsche Industrie. Sie vermisst feste Zusagen für eine Senkung der Strompreise. Doch das alles bleibt in seiner Wirkung weit zurück hinter der gestrigen Aufkündigung des Kohlekompromisses durch 8 Umwelt- und Klimaschutzverbände. Sie finden sich jetzt, wo das Ganze in ein Kohleausstiegsgesetz gegossen wird, nicht mehr wieder.
Und jetzt haben wir eine Situation, dass die Landesregierung hochzufrieden sind, weil sie sehr, sehr viel Geld kriegen. Die Gewerkschaften sind zufrieden, weil es sozialverträglich gelöst wurde und die Unternehmen auch. Und die Umweltseite war bei den finalen Verhandlungen nicht mehr dabei. Und die kriegt jetzt erzählt, es ist alles gut, aber das ist in der Sache nicht korrekt.
Sagt Rainer Priggen vom NRW-Landesverband Erneuerbare Energien am Mittag im Deutschlandfunk. Da hat er bereits mitbekommen, dass Wirtschaftsminister Altmaier am Morgen, so wie gestern schon, abermals versucht hatte, die Argumente der Kritiker zu entkräften.
Ich glaube, dass die Umweltbilanz sich sehen lassen kann,
sagte Altmaier unbeirrt. Auch im letzten Jahr sei der CO2-Ausstoß um 50 Millionen Tonnen gesunken. Im Übrigen gehe es auch und gerade in den nächsten Jahren aber um Versorgungssicherheit, so der Wirtschaftsminister.
Der am meisten kritisierte Zeitpunkt, der befindet sich nach dem Jahre 2023 bis 2025. Und dort legen wir eben alle Atomkraftwerke still bis Ende 2021. Und wenn 9000 Megawatt Leistung stillgelegt werden, nicht mehr zur Verfügung stehen, um die Stromversorgung zu sichern, dann ist es, glaube ich, richtig, dass wir auch schauen, dass sich die Stromwirtschaft anpassen kann. Wir haben kein Interesse daran, dass wir dann durch Importe von schmutzigem Kohlestrom oder Atomstrom aus anderen Ländern ausschließlich diese Lücke füllen müssen.
Rainer Priggen, der Mitglied der Kohlekommission war, hält das für eine Nebelkerze Altmaiers. Priggen erinnert sich genau an die Absprachen. Dass der Atomausstieg berücksichtigt werden müsse, habe in der Kohlekommission jeder gewusst. Und dennoch sei klar verabredet worden, Braunkohlekapazitäten stetig abzubauen, also auch Mitte der 20er Jahre, wo Altmaier jetzt eine Pause plant, um dann erst ab 2028 wieder Kraftwerke stillzulegen. Durch die Stetigkeit sollte so um 2025 der CO2-Ausstoß noch einmal um 10 Millionen Tonnen sinken. Darauf habe sich die Umweltseite fest verlassen.
Das war für uns schon ein Minimalkonsens, weil eigentlich ist nach Umsetzung des Pariser Ergebnisses viel mehr nötig. Und jetzt da drunter zu gehen und weniger zu machen und vor allen Dingen später zu machen, das ist nicht fair.
Kontrovers auch das Steinkohlekraftwerk Datteln 4. Der Betreiber, so Altmaier, hätte hoch entschädigt werden müssen, wenn gültige Betriebsgenehmigungen wieder zurückgenommen würden. Datteln sei auch umweltfreundlicher als alte Steinkohlemeiler, die im Gegenzug jetzt stillgelegt würden. Priggen lässt auch das nicht gelten. Um den CO2-Ausstoß von Datteln auszugleichen, müssten mehr als 1000 Megawatt an alten Kraftwerken vom Netz gehen. Das sei aber gerade nicht geplant. Ob ein Konsens auch mit den Umweltverbänden über den Kohleausstieg noch wiederhergestellt werden kann, bleibt damit offen. Peter Altmaier zumindest gibt sich gesprächsbereit.
Meine Telefonnummer ist bekannt und ich werde mich solchen Gesprächen sicherlich nicht verweigern.
Peter Altmaier im Bericht von Theo Gers. Glücksspiel gibt es längst nicht mehr nur in Casinos, Sportwettenbüros oder auf der Pferderennbahn, sondern auch im Internet. Die Zahl der User, die im Netz auch um Geld spielen, wächst rasant. Juristisch ist das in Deutschland bisher eine Grauzone. Und das wollen die Bundesländer nun ändern. Heute haben sie sich auf klare Regeln für das Online-Glücksspiel geeinigt. Gudula Geuter hat die Einzelheiten.
Jahrelang hatten die Bundesländer um die Regulierung des Online-Glücksspielmarktes gerungen mit der Frage, wie geht man damit um, dass der, der will, ohnehin online spielen kann, wenn auch oft illegal im Ausland. Schleswig-Holstein hatte sich schon früh für einen Sonderweg entschieden und Lizenzen vergeben. Andere Bundesländer dagegen fürchteten lange Zeit die Folgen einer Liberalisierung. Jetzt liegt der Entwurf für einen neuen Staatsvertrag vor. Online-Angebote wie Sportwetten, Poker und virtuelle Automatenspiele sollen ab Mitte kommenden Jahres bundesweit erlaubt sein. Eine neue Aufsichtsbehörde soll die Anbieter kontrollieren und neue Schutzstandards für Spieler durchsetzen. Das ist nah an der Linie, die der Kieler FDP-Mann Wolfgang Kubicki seit langem vertritt, auch heute gegenüber dem Fernsehangebot der Welt.
Ich verstehe auch nicht, warum die Länder insgesamt auf Einnahmen von ungefähr 1,2 Milliarden Euro pro Jahr verzichten. Und es wird Zeit, dass wir endlich eine vernünftige Regulierung in Deutschland finden und damit der Staat beteiligt werden kann, damit Spielerschutz durchgesetzt werden kann, damit Jugendschutz durchgesetzt werden kann.
Im Einzelnen heißt das nun, für das virtuelle Automatenspiel soll es in der Zulassung keine zahlenmäßige Beschränkung geben. Für sogenannte Bankhalterspiele wie Roulette soll jedes Land einzelne Lizenzen vergeben können. Bei Sportwetten soll viel mehr möglich sein als bisher, unter anderem mit den beliebten und umstrittenen Ereigniswetten wie der auf das nächste Tor. Für all das soll zum Schutz der Spieler ein Einzahlungslimit gelten. 1000 Euro pro Monat dürfen insgesamt gezahlt werden. Gewinne, die wieder investiert werden, zählen nicht mit. Spielerschützend soll auch eine Sperrdatei wirken. Die neue Aufsichtsbehörde soll den Markt überwachen, erläutert im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag Tilman Becker von der Forschungsstelle Glücksspiel an der Universität Hohenheim.
Sie muss gegen die illegalen Angebote vorgehen. Sie muss die Zahlungsströme sperren. Sie muss auch im Internet eventuell die Seiten blockieren oder umlenken auf eine sogenannte Stoppage. Sie muss dafür sorgen, dass für den Verbraucher deutlich wird, was legal ist und was illegal ist.
Der Erfolg der Reform wird, so glaubt der Experte für Glücksspielregulierung, von der Umsetzung abhängen.
Wenn man das, was bisher illegal war, in die Legalität verschiebt und da noch Spielerschutzmaßnahmen ergreift, ist es positiv. Aber wenn der Markt natürlich expandiert und sehr viel mehr Leute mitspielen, dann ist es negativ.
Auf eine konsequente Durchsetzung der Schutzmechanismen dringt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig. Sie begrüßt, dass die bisherige unsichere Grauzone ausgehellt werden soll.
Der Bericht von Gudula Geuter und unser Podcast Der Tag, den sie erwähnt hat, der steht seit 17 Uhr online. Der Libanon steht wirtschaftlich schlecht da. Die Menschen protestieren seit Monaten gegen Korruption und Misswirtschaft. Nun gibt es eine neue Regierung. Und weniger schwarz hätte der neue Ministerpräsident die Lage kaum malen können zum Amtsantritt. Der Libanon, so Hassan Diab, stehe vor einer Katastrophe. Alles weitere im Bericht von Björn Blaschke.
Die erste Kabinettssitzung widmete sich einem wichtigen Thema: Fotos. Traditionell kommt im Libanon eine gerade gebildete Regierung als erstes im Präsidentenpalast zusammen, um für Medien und Nachwelt einen Neuanfang zu dokumentieren. Am späten Abend war der neue Kabinettschef Hassan Diab vor die Kameras getreten, um die Bildung der neuen Regierung zu verkünden. Zum ersten Mal in der Geschichte des Libanon ist diese Regierung ein Rettungsteam, dessen einzige Aufgabe darin besteht, hart zu arbeiten und alles zu geben. Die vorherige Regierung war Ende Oktober zurückgetreten unter dem Druck von Massendemonstrationen gegen Misswirtschaft und Korruption. Die Protestierenden wandten sich zudem gegen das politische System des Libanon. Aus 18 anerkannten Religionsgemeinschaften sind Parteien hervorgegangen. Und die teilen die Macht untereinander auf. So muss ein Schiit Parlamentspräsident werden, ein Sunnit Regierungschef, ein maronitischer Christ Staatspräsident. Die Parteien versorgen aber vor allem ihre jeweiligen Anhänger mit Posten und Geld. Dazu schieben sie sich gegenseitig Wirtschaftsprojekte zu. Der neue Regierungschef versprach, das zu ändern. Ich grüße den Aufstand, der darauf drängte, diesen Weg einzuschlagen. Der Libanon hat gewonnen. Dies ist eine Regierung, die nach 3 Monaten Wut die Hoffnungen der Protestierenden im ganzen Land achten und auf ihre Forderungen eingehen wird. Das bezweifeln Demonstranten wie dieser. Das Establishment und seine Führer repräsentieren uns nicht. Wir wollen eine Regierung bilden. Wir wollen das Geld zurück, das sie gestohlen haben. Wir wollen Neuwahlen. Tatsächlich ist jeder der 20 neuen Minister, darunter 6 Frauen, so viele wie noch nie, Experte seines Ressorts. Aber diese Experten sind nicht, wie es die Demonstranten gefordert hatten, unabhängig. Sie wurden von Parteien handverlesen. Und zwar vor allem von der Partei des maronitischen Präsidenten sowie von den 2 schiitisch bestimmten Parteien, Hezbollah und Amal. Sie sind alle mehr oder weniger Verbündete des Iran. Die wichtigen anderen großen Parteien sind nicht in dem neuen Kabinett vertreten. Sie kritisieren die neue Regierung als Hezbollah-Kabinett. Das Parlament muss die neue Regierung noch offiziell im Amt bestätigen, aber aufgrund der Mehrheitsverhältnisse ist das eine Formsache. Die Proteste im Land dürften kaum abebben, eben weil die neue Regierung wieder durch Seilschaften zustande kam.
Björn Blaschke. Mit Dankbarkeit und Demut ergreife ich die Hand, die meinem Land und mir gereicht wird. Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute ins Gästebuch des israelischen Staatspräsidenten geschrieben, nachdem der ihn empfangen hatte. Das deutsche Staatsoberhaupt ist zu den Gedenkfeierlichkeiten an den 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz nach Israel eingeladen worden. Morgen wird er beim Welt-Holocaust-Forum in Yad Vashem als erster Bundespräsident überhaupt eine Ansprache verhalten. Heute hat Steinmeier in Jerusalem Holocaust-Überlebende getroffen. Sebastian Engelbrecht war dabei.
Im Stuhlkreis sitzen sie beieinander in der Geschäftsstelle der Selbsthilfeorganisation Amcha in Jerusalem. 15 Shoah-Überlebende, der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender. Ob er zum ersten Mal in Israel sei, fragt ihn eine alte Dame. Nein, sagt Frank-Walter Steinmeier, es sei schon sein 22. oder 23. Besuch. Und er versuche jedes Mal, mit Überlebenden ins Gespräch zu kommen.
Und ich will Ihnen versichern, dass wir um die Verantwortung Deutschlands wissen. Und ich gehöre zu denjenigen, die auch in Reden in Deutschland immer wieder sagen, dass dies eine Verantwortung ist, die auch keinen Schlussstrich kennt.
Direkt neben dem Bundespräsidenten sitzt Giselle Sukovic, die 1927 in der Tschechoslowakei geboren wurde. Sie überlebte das Konzentrationslager Auschwitz, ist Psychologin. Seit 23 Jahren arbeitet sie für AMCHA, eine Organisation, die Shoah-Überlebenden psychosoziale Hilfe anbietet. Erst seit 1992 spricht sie über ihre Erfahrungen in der Shoah. Damals siedelte sie aus den USA nach Israel über. Giselle Sukovic erinnert sich an den Moment ihrer Befreiung im Lager. Bis heute fragt sie sich, warum sie sich nicht freuen konnte.
Warum freue ich mich nicht? Warum fühle ich nicht leicht? Warum lächle ich nicht? Warum sage ich nicht Halleluja? Warum nicht? Habe ich gedacht, ich bin krankseelig geworden.
Die Selbsthilfeorganisation AMCHA, 1987 gegründet, hat heute 15 Zweigstellen in Israel. Allein im vergangenen Jahr machte sie für mehr als 17.000 Überlebende Psychotherapien und gemeinschaftliche Aktivitäten möglich. Wenn im Alter das soziale Netz schwächer wird, können Überlebende des Holocaust bei AMCHA Partner und Freunde finden, die ähnlich wie sie mit traumatisierenden Erinnerungen umgehen müssen. Viele beginnen erst im hohen Alter damit, ihre Erinnerungen mit anderen zu teilen. Zum Beispiel Esther Jodwat.
Als unsere Enkel begannen, uns zu fragen, erst da haben wir begonnen zu erzählen und vielleicht auch zu schreiben.
Steinmeier hört den Überlebenden geduldig zu, auch wenn sie manchmal den Faden verlieren. Am Ende dankt er seinen Gesprächspartnerinnen und Partnern.
Natürlich reden wir über Zehntausende, über Hunderttausende, über Millionen von Ermordeten. Aber auch um heute die Verantwortung, die nicht endet, an weitere Generationen weitergeben zu können, auch ihnen diese Verantwortung, den Jüngeren diese Verantwortung spüren zu lassen, brauchen wir eben auch das Reden über die Schicksale, über die Einzelschicksale. Und deshalb bin ich so dankbar, dass Sie bereit waren, darüber zu reden.
Bundespräsident Steinmeier lässt sich mit den Überlebenden fotografieren. Als die Veranstaltung schon zu Ende ist, ruft ihm einer von ihnen in letzter Minute zu, er möge alles, was in seiner Macht stehe, tun. Gegen den Antisemitismus im Europa von heute.
Sebastian Engelbrecht aus Israel. Harvey Weinstein ist nicht der einzige Mann, dem massenhaft Missbrauch und Vergewaltigung vorgeworfen werden, aber der frühere Hollywood-Mogul, den Opfer als regelrechtes Monster beschreiben, ist der Fall, an dem sich die MeToo-Debatte entzündet hat. Der Prozess gegen ihn in New York wird deshalb besonders aufmerksam verfolgt. Für heute sind die Auftaktplädoyers in dem Verfahren angesetzt, über das Peter Mücke Sie jetzt informiert.
Anders als in den Tagen zuvor kam der ehemalige Hollywood-Produzent nicht mit einem Rollator zum Gerichtssaal, sondern humpelte von einem seiner Mitarbeiter gestützt zu seinem Platz vor der Richterbank, wo er sich zunächst Notizen machte. Weinstein musste sich nach eigenen Angaben nach einem Autounfall eine Rückenoperation unterziehen. Er fühle sich besser, rief er am Morgen Reportern zu. Auf die Frage, ob er einen fairen Prozess erwarte, antwortete er, ich habe gute Anwälte. Eine davon, seine Hauptverteidigerin Donna Rotuno, hatte bereits im Vorfeld des Prozesses ihre Strategie klargemacht.
These women had
Diese Frauen hatten eine Beziehung mit Weinstein lange bevor sie mit ihm aufs Hotelzimmer gegangen sind. Die Jury wird überrascht sein, was wir für Beweise vorlegen werden. Dann sehen die Fälle ganz anders aus als in den Medien dargestellt. In dem Prozess geht es um die Vorwürfe von zwei Frauen. Der heute 67-Jährige soll eine von ihnen 2006 zum Oralsex gezwungen und die andere 2013 vergewaltigt haben. Weinstein hatte immer gesagt, die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich gewesen. Und das will die Verteidigung unter anderem mit E-Mails und Textnachrichten beweisen, die beiden Frauen angeblich noch Jahre danach Weinstein geschickt haben. Eine Strategie, die Gloria Allred, die eine der Zeuginnen vertritt, erwartet hat. Ich glaube, die Verteidigung wird alles tun, um die Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen und Widersprüche nach vorne zu stellen, auch wenn sie noch so klein sind. Aber wenn man die Wahrheit sagt, dann gibt es Ungereimtheiten. Nur wenn man lügt, gibt es sie nicht.
And you've told it a number of times, sometimes there are minor inconsistencies. Of course, there are no inconsistencies if you're lying.
Zu Beginn des Prozesses warf die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten schwere Sexualverbrechen vor. Beweise zeigten, dass der Mann ein Sexualstraftäter und Vergewaltiger ist, sagte Anklägerin Megan Hast bei ihrem Auftaktplädoyer. Über die beiden mutmaßlichen Opfer hinaus hat die Anklage vier weitere Zeuginnen benannt, die beweisen sollen, dass Weinstein systematisch seine Macht ausgenutzt hat, um sich an Frauen zu vergehen. Auch wenn deren Fälle bereits verjährt sind.
I'm just glad that women are empowered. They're not going to be silenced. They're not going to live in fear.
Ich bin einfach froh, dass diese Frauen jetzt das Wort erheben und nicht länger schweigen und in Angst leben. Sie pochen endlich auf ihr Recht und wollen Gerechtigkeit. Darum geht es hier, um Wahrheit und Gerechtigkeit, sagt Opferanwältin Allred. Insgesamt beschuldigen mehr als 80 Frauen Weinstein sexueller Übergriffe und hatten damit die sogenannte MeToo-Bewegung ausgelöst. Der zuständige Richter James Burke hatte jedoch die Geschworenen ermahnt, der Prozess sei kein Referendum über die MeToo-Bewegung. Die sieben Männer und fünf Frauen müssen am Ende entscheiden, ob Weinstein schuldig ist, allerdings nur in diesen zwei Fällen. Beobachter gehen davon aus, dass der Prozess in New York mindestens 2 Monate dauern wird. Und egal wie er ausgeht, auf Weinstein wartet bereits eine weitere Anklage in Los Angeles.
Peter Mücke aus New York. Der berühmte Anarcho-Humor der Komikertruppe Monty Python eint viele Generationen in der ganzen Welt. Alle kennen wir die Serie Monty Python's Flying Circus und können aus den Filmen zitieren, vor allem natürlich aus dem Leben des Brian, der absurd witzigen Bibelfilm-Persiflage von 1980. Terry Jones spielte darin die Mutter des angeblichen Messias Brian. Heute ist Terry Jones nach schwerer Krankheit mit 77 Jahren in London gestorben, gefeiert und beweint, auch von seinen Monty Python-Kollegen. Ein Nachruf von Thomas Speckhofen.
So populär wie John Cleese oder Eric Idle wurde er nicht, aber Monty Python wäre ohne Terry Jones überhaupt nicht denkbar. Jones schrieb die meisten Sketche für die Truppe gemeinsam mit Michael Palin, den er beim Studium in Oxford kennengelernt hatte. Er führte Regie in den Filmen Die Ritter der Kokosnuss, Der Sinn des Lebens und Das Leben des Brian. Und er trat in zahlreichen Rollen auf, zum Beispiel als die kratzbürstige Mutter von Brian.
Now you listen here! He's not the Messiah! He's a very naughty boy! Now go away!
Who are you?
I'm his mother, that's who!
Terry Jones war das kreative und produktive Kraftpaket von Monty Python. Der Regiejob interessierte ihn schon früh, weil du ja nicht nur in den Dingen stecken, sondern sie auch von außen steuern möchtest, wie er einmal in einem Zeitungsinterview sagte. Gleichzeitig sprach er aber in einer Monty Python-Doku auch mal seufzend von einem Hundejob. Du musst alles organisieren und immer genau wissen, was am nächsten Morgen passieren soll.
I don't know, it's a dog's body job actually, directing. I think it's it really has just got to organize things and work out what you're doing in the morning and it's a very thankless task.
Keine dankbare Aufgabe, die Regie bei Monty Python zu führen, zumal es auch keinen wirklichen Respekt füreinander gebe in dieser Truppe selbstbewusster Egos, fand Terry Jones. Wo wir normalerweise Kritik üben würden, da halten wir uns hier besser zurück.
I mean, there's never been any mutual respect within the Python group at all, as we probably know, but we're withholding a lot of the criticism that we would normally be making.
Nach der Monty-Python-Zeit produzierte Terry Jones erfolgreiche Fernsehserien. Er entwickelte Dokumentationen zur Geschichte des Mittelalters, schrieb unter anderem mehr als ein Dutzend Kinderbücher und veröffentlichte Zeitungskommentare gegen den Irakkrieg, in den die britische Armee involviert war. Vor 5 Jahren wurde der gebürtige Waliser auf eine seltene Form der Demenz diagnostiziert. Michael Palin besuchte ihn seitdem regelmäßig, jede Woche.
You know, with Terry, for someone who was so articulate and loved words and arguments and jokes.
Für jemanden, der so sehr die Sprache und Witze und Worte liebt wie Terry, ist das eine furchtbare Krankheit. Aber ich habe bei meinen Besuchen trotzdem immer das Gefühl, dass er ganz da ist. Da ist etwas, wenn er mich sieht oder umarmt. Es gibt diese Momente, in denen ich spüre, dass er etwas bemerkt hat.
Terry Jones trat auch mit der Demenz noch öffentlich auf, um auf die Krankheit und ihre Auswirkungen hinzuweisen. In einer Mitteilung der Familie heißt es, er habe lang und mutig gegen die Erkrankung gekämpft und sei dabei immer humorvoll geblieben. Terry Jones wurde 77 Jahre alt.
Thomas Spickhofen über Terry Jones. Das waren die Informationen am Abend, heute mit Christine Heuer im Studio.